Den Predigtext finden wir in Markus 16, die Verse 9 bis 20. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese gingen hin und verkündeten es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebte und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer über den Livestream, schön, dass Sie auch wieder dabei sein können. Ende Mai, also vor etwa 2 Wochen, am 29.05. erlebte unsere Hauptstadt Berlin einen städtebaulichen Glücksmoment, kann man sagen. Endlich konnte der Wiederaufbau des alten Berliner Stadtschlosses vollendet werden, was der Bundestag ja schon 2002 beschlossen hatte. Die DDR-Führung, die Älteren werden sich dessen vielleicht noch erinnern, hatte ja den geschichtsträchtigen Bau einstmals sprengen lassen. Und die Krönung des neuen alten Schlosses stellt die rekonstruierte Kuppel dar. Sie wird dominiert von einem 5 Meter hohen goldenen Kreuz, errichtet in 70 Meter Höhe. Die Kuppe des Schlosses 70 Meter hoch und darauf dieses 5 Meter hohe Goldkreuz. Und auch die Inschrift unter der Kuppel wurde wiederhergestellt. Sie lautet: Es ist kein anderer Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu zur Ehre des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Bibelkundige erkennen sofort die Kombination aus Apostelgeschichte 4,12 und Philippa 2. Es ist kein anderer Name gegeben und in diesem Namen sollen sich alle beugen. Was viele nicht wissen ist, dass dieses geniale Zitat aus Apostelgeschichte und Philippa zusammengestellt wurde von König Friedrich Wilhelm IV. Das ist der Mann, der die Kuppel in den 1840er Jahren bauen ließ und dann innen im Schloss auch eine Kapelle einrichtete. Und der hat diese Kombination so bestimmt. Und nun seit 2 Wochen, seit dem 29. Mai, prangen die Worte von Petrus und Paulus wieder über dem alten Schloss, das künftig als Museum genutzt werden soll, als Humboldt-Forum. Es gab natürlich, können Sie sich vorstellen, eine heftige Diskussion um dieses Kreuz. Berlins Kultursenator Lederer distanzierte sich scharf, das kann man verstehen, denn er gehört immer noch jener Partei an, wenn auch mehrmals umbenannt, er gehört immer noch jener Partei an, die damals in der DDR die Zerstörung des Schlosses mitbetrieben hat. Zu dieser Partei gehört der Berliner Kultursenator. Und der Berliner Rabbiner Andreas Nachama sah gar das Gebot der Toleranz verletzt. Er sagte: Berlin ist eine Stadt, die offenbar weiter mit der Vorstellung lebt, dass allein Kreuz und Christentum glückselig machen, so der Rabbiner. Nun, ich denke, da muss er sich leider keine Sorgen machen. Ich kenne keine mächtigen Gruppen in Berlin, die in der Vorstellung leben, dass allein Kreuz und Christentum glückselig machen. Der Rabbiner wünschte sogar eine Beseitigung der Bibelworte von der Kuppel, die ja immerhin auf seine jüdischen Volksgenossen Petrus und Paulus zurückgehen. Und er sagte, im Jahr 2020 sollte es einen solchen Rückfall in die Gedankenwelt eines Preußenkönigs nicht geben. Zitat Ende. Also Petrus und Paulus, angeblicher Rückfall in die Gedankenwelt eines Preußenkönigs. Aber immerhin, die Stiftung ließ sich nicht beirren, zumal eine gezielte Großspende für die Kuppel schon vorlag. Und natürlich entfaltet dieser Bau seine Symbolwirkung. Ein zumindest architektonisches Bekenntnis. Auch das gehört zur deutschen Geschichte dort. Und zugleich, unabhängig von allen handelnden Personen, ist diese Kuppel aus biblischer Perspektive betrachtet ein passendes Symbol dafür, worin die Aufgabe der christlichen Mission steht. Nämlich sie besteht darin, im übertragenen Sinne, das Kreuz Jesu Christi hoch über unseren Städten und Dörfern aufzurichten. Das ist die Aufgabe der Mission. Und allen Menschen, die dort leben, in diesen Städten und Dörfern, die Inschrift dieser Kuppel zuzurufen: Es ist kein anderer Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu zur Ehre des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Gerade das ist die Botschaft, mit der Jesus seine Jünger auf den Weg schickte und damit uns. Und natürlich, der große Auftrag schüchtert uns manchmal ein, wenn wir an unsere bescheidenen Mittel denken und an die weltlichen Machtverhältnisse in Berlin oder anderswo. Aber unser Herr hat seinen Auftrag nie zurückgenommen. Er hat auch seinen Anspruch nie zurückgenommen oder irgendwie relativiert. Und darum können wir uns freuen, dass die Humboldt-Stiftung, mit welchen Motiven auch immer, die Inschrift an ihrem historischen Platz belassen hat. Und unser Predigttext heute Morgen dreht sich um das gleiche Thema. Auf den ersten Blick ist er etwas sperrig, aber bei genauerem Hinsehen ist dieser Text eine wunderbare Ermutigung zur Mission. Das ist die Überschrift über die Verse 9 bis 20, eine Ermutigung zur Mission. Und ich hoffe, dass Sie alle jetzt einen solchen Text vorliegen haben. Fehlt er noch irgendwo? Ist noch irgendjemand ohne Fahrkarte beziehungsweise ohne Predigttext? Sie können das, wenn Sie zu Hause sind, auch herunterladen von unserer Homepage. Da haben wir den auch nochmal zur Verfügung gestellt. Das ist wichtig, weil Sie dort auch einige Paralleltexte mit abgedruckt finden. So viel zur Vorschau. Also wenn noch jemand etwas braucht, Daniel steht dort bereit, müssten Sie es sagen, zeigen Sie einfach auf. Genau. Zur Vorschau, am kommenden Sonntag werden wir einen kleinen Exkurs einfügen. Ich habe nämlich am Freitagabend einen Vortrag in Rehe zu halten bei der Malachi-Konferenz über die Frage, ist die Bibel zeitlos gültig? Und man hat mir zur Aufgabe gemacht, Römer 1, 21 bis 28 auszulegen, also diese brisanten Verse. Und da diese Fragestellung so aktuell ist, auch wegen verschiedener Gesetzgebungsentscheidungen in den letzten Wochen, werden wir am kommenden Sonntag hier uns diesen Text auch miteinander anschauen. Also kommenden Sonntag, Exkurs, Römer 1, 21 bis 29. Und heute in 14 Tagen dann werden wir die Predigtreihe zum Markus-Evangelium abschließen mit einem Versuch, noch einmal über alle 16 Kapitel in einem Zusammenhang zu predigen. 16 Kapitel, eine Botschaft. Das wird dann das Thema sein. Und damit werden wir, so Gott will, diese lange Zeit des Markus-Studiums beenden und dann zu neuen Ufern starten. Aber heute, wie gesagt, die Verse 9 bis 20, mit denen das schließt. Und wir hatten gesagt, sperrig ist dieser Text zum einen wegen der Manuskriptlage. Darüber hatten wir ja letzten Sonntag ausführlich gesprochen. Es spricht einiges dafür, dass der von Markus geschriebene Text mit Vers 8 endet. Das ist ein fast absoluter Ausnahmefall. So ein Phänomen, das betrifft nur noch einen weiteren kleinen Abschnitt in Johannes 8. Und die Indizien dafür haben wir letzten Sonntag dargelegt. Das können Sie sich noch mal ausführlicher in der Predigt vom letzten Sonntag anhören, dass in zwei der ältesten und wichtigsten Manuskripte im Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus mit Vers 8 Schluss ist, dass Eusebius und Hieronymus uns auch mitteilen, dass die meisten griechischen Handschriften in ihren Tagen mit Vers 8 enden. Wir hatten gesehen, diesen inhaltlich sperrigen Übergang von Vers 8 zu Vers 9, dass Maria Magdalena nochmal neu vorgestellt wird, obwohl sie in den Abschnitten davor doch schon vorkamen. Und auch der ganze Wortgebrauch und die Berichtsweise, alles Indizien, die eher darauf hindeuten, dass dieser Text nicht mehr von Markus geschrieben wurde. Und es kommt auch nicht ja auf die Menge der Manuskripte jeweils an, sondern unter anderem auf ihre Datierung. Und wir hatten auch gesagt, dass viele der Manuskriptentdeckungen den Reformatoren noch gar nicht vorlagen. Die mussten sich damals vollkommen auf den Textus Receptus stützen, den Erasmus von Rotterdam zusammengestellt hatte. Das war schon sehr gut, aber inzwischen ist die Manuskriptlage noch mal viel besser geworden. Luther wäre glücklich, wenn er unsere zum Teil auch durch Computer zugänglichen Manuskripte alle gekannt hätte. Aber trotzdem hatten sie auch damals eine zuverlässige Textgrundlage. Und noch etwas will ich sagen und in Erinnerung bringen. Wir hatten in einem literarhistorischen Vergleich gezeigt, und das kann man gar nicht deutlich genug unterstreichen, dass kein anderes Dokument der Antike auch nur annähernd so gut belegt ist durch Manuskripte wie die Bibel. Sie steht einzigartig auf einem großen Podest, weit entfernt von allen anderen. Und zwar sowohl was die Anzahl der Manuskripte betrifft, als auch die kurzen Abstände zwischen dem Ereignis und der Entstehung der Manuskripte. Und dann war noch eine Folgefrage aufgekommen, die wir am Sonntag aussparen mussten. Und die haben wir dann versucht, am letzten Donnerstag im Rahmen der Bibelstunde zu behandeln. Und auch das können Sie über unseren YouTube-Kanal noch einmal nachhören. Da ging es dann nicht mehr um die Frage der Manuskripte, also wie sind die einzelnen Bücher entstanden, sondern da ging es dann um die Frage, welche Bücher kamen überhaupt in den biblischen Kanon hinein? Warum diese 66? Ausgerechnet die. War das dem Zufall überlassen? Waren das irgendwelche kirchlichen Machtkungeleien, die darüber entschieden? Oder kann man einen klaren Plan erkennen, mit dem Gott über der Entstehung seines Kanons gewacht hat? Und genau Letzteres haben wir versucht, am Donnerstag nachzuweisen. Gott hat selbst nachvollziehbar über der Entstehung seines Kanons gewacht. Und sollten Sie den Livestream verpasst haben, können Sie auch das über unseren YouTube-Kanal nochmal nachholen. Und auf meiner persönlichen Homepage finden Sie dann weiteres Material, unter anderem auch die PowerPoint-Präsentation zum Vortrag, die die wichtigsten Thesen enthält. Und wir haben gesehen, auch das muss hier nochmal gesagt werden, der biblische Kanon ist solidest begründet, solidest. Markus zum Beispiel kam hinein, weil er unmittelbar mit einem Apostel zusammengearbeitet hatte, mit Petrus aufs Engste, und weil seine Inhalte hundertprozentig mit den übrigen Inhalten der übrigen Schriften zusammenpassen. Und darum wurde dieses Evangelium auch schon in den jungen Gemeinden gelesen. Jetzt gehen wir den Schritt weiter. Sollte unsere Beurteilung zutreffen, die wir mit vielen anderen bibeltreuen Auslegern teilen, wie mit John MacArthur oder Sinclair Ferguson oder Gerhard Meyer oder anderen, sollte also Markus tatsächlich hinter Vers 8 den Punkt gesetzt haben, dann stellt sich natürlich die Frage, woher stammt die Fortsetzung und wann wurde sie hinzugefügt? Das wissen wir ja nicht. Es gibt eine armenische Handschrift aus dem 10. Jahrhundert, die schreibt diesen Text, den Sie jetzt vor sich haben, die Verse 9 bis 20, dem Presbyter Aristion zu, der bis etwa 130 nach Christus lebte. Dann wären diese Verse zu Beginn des 2. Jahrhunderts etwa entstanden. Kann sein, wir wissen es nicht. Einige Ausleger gehen so weit, dass sie die Verse 9 bis 20 gar nicht mehr auslegen. Also macht es etwa John MacArthur. Diese Verse werden nochmal kurz gestreift, aber nicht mehr im Einzelnen ausgelegt. Wir suchen einen anderen Weg. Selbst wenn wir nicht wissen sollten, von wem und wann möglicherweise sie hinzugefügt worden sind, sei es im frühen 2. Jahrhundert, ist doch deutlich, dass die einzelnen Aussagen durch andere Verse der Bibel abgedeckt sind. Durch andere Verse der Bibel autorisiert sind, vielleicht sogar von dort entnommen wurden. Vielleicht hat sich einer hingesetzt und ein kleines Übersichtswerk nochmal der wichtigsten Inhalte zusammengestellt. Und deswegen haben Sie dieses Paper bekommen und wir haben es zur Verfügung gestellt über unsere Homepage, dass Sie unterhalb dieser 12 Verse, dieses sogenannten langen Markus-Schlusses nochmal andere biblische Stellen vermerkt finden, die das so ganz ähnlich sagen. Und weil der Befund so ist, darum können wir jetzt ganz getrost diese 12 Verse angehen und sie auslegen und hoffentlich dadurch sehr ermutigt werden. Aber wir mussten uns erst nochmal Rechenschaft darüber ablegen, warum wir diese Verse in dieser Weise auslegen. Wir müssen das ganz transparent machen. Und meine Hoffnung ist, dass wir auch dadurch ermutigt werden, denn so traurig und trostlos wie der Text beginnt in den Versen 9 bis 11, so mutig und vorwärtsdrängend ist der Schluss. Und das ist mein Gebet, dass wir auch in diese Aufbruchstimmung durch den Text hineingenommen werden. Er beginnt sehr traurig. Und doch dürfen wir ihn guten Gewissens unter die Überschrift stellen, eine Ermutigung zur Mission. Und das Erste, was wir hier finden, sind zaudernde Zeugen. Also wenn Sie mitschreiben, Verse 9 bis 14, erstens zaudernde Zeugen. Wir lesen nochmal. Als er, also Jesus, aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Zaudernde Zeugen. So sperrig Vers 9 Maria Magdalena wieder einführt, obwohl sie ja in den vorherigen Texten schon vorkommt, so gut stimmt der Sachverhalt aber mit dem Gesamtbild überein. Mit dem Gesamtbild, das uns auch die anderen Quellen überliefern. Die von Jesus vorgesehenen Zeugen, die von Jesus berufenen Zeugen, die von Jesus ausgebildeten Zeugen zaudern. Ganz offenkundig. Und das geht ja schon gut bzw. schlecht los hier in Vers 9. Maria Magdalena, immerhin, sie macht ihre Sache gut. Aber wie wir aus Johannes 20 wissen, auch erst im zweiten Anlauf. Maria zaudert am Anfang genauso. Vers 20, Johannes 20, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sie haut gleich wieder ab. Und das ist hier der zweite Anlauf und der gelingt dann und sie geht zu den Jüngern. Und etwas ist ganz wichtig, das müssen Sie dick unterstreichen. Die Begegnungen mit dem Auferstandenen, und hier werden ja 3 solche Situationen geschildert, die Begegnungen sind real. Es sind keine Halluzinationen, es sind nicht irgendwelche inneren Erscheinungen. Das können Sie an den Begriffen sehen, die hier verwendet werden. Er erschien, in Vers 9, da steht Phainomai im Griechischen, das heißt, er wurde sichtbar, er zeigte sich. Er war zugänglich für die äußeren Augen. Das war nicht so eine innere Erleuchtung. Und genauso das Wort Phaneroo, was dann in Vers 12 und in Vers 14 kommt, er offenbarte sich. Das heißt, er trat sichtbar vor sie, er war erkennbar, er war äußerlich zu sehen. Aber die Jünger, Vers 10, stecken fest in ihrer Traurigkeit. Sie haben längst nicht mehr den geringsten Funken Hoffnung. Sie halten die Totenklage, Vers 10. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Sie sind gefangen in ihrer sichtbaren Welt. Das Letzte, womit sie rechnen, ist ein Wunder, wirklich das Allerletzte. Und deswegen können sie auch gar nicht aufnehmen, was Maria ihnen dann erzählt. Und als sie es hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden war, glaubten sie es nicht. Und Lukas schreibt es so schön in Lukas 24, 11, Sie haben das da drunter. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Da steht im Griechischen der Ausdruck Leros und das bedeutet leeres Geschwätz. Also nicht mal ein guter Mythos oder so, sondern wie dummes Gerede kam es ihnen vor. So ist das hier gemeint, leeres Geschwätz. Und diese Situation ist uns ja aus den ersten Stunden des Ostertages als Bibelleser sehr vertraut. Und Vers 12 bis 13, das haben Sie schon gemerkt, schildert dann in Kurzfassung, wie Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet. Danach offenbart er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den Übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Können Sie ausführlicher in Lukas 24 nachlesen. Und dann steht hier dieser interessante Ausdruck, 2 von ihnen zeigte er sich in einer anderen Gestalt. Also vom Aussehen her war Jesus offensichtlich nicht völlig gleich. Überlegen Sie mal, Maria hat ihn ja auch für den Gärtner gehalten zunächst, aber immerhin in einer Gestalt. Da steht Morphä, das ist eine greifbare Gestalt. Nicht als Geist oder so, was ja die Jünger dann zwischendurch auch dachten. Eindeutig in einer Gestalt. Und deswegen halten ihn die Emmaus-Jünger ja auch zunächst für einen ganz normalen, fremden Durchreisenden. Und dann gibt es eine gemischte Reaktion auf das, was die Emmaus-Jünger sagen. Was Lukas erzählt in Lukas 24, 34 ist eher positiv, dass die Jünger sich irgendwie freuen. Aber was wir bei Markus 16, 13 lesen, ist eher negativ. Den glaubten sie auch nicht. Das mischte sich sicherlich. Das war so ein Hin und Her von Hoffen und Bangen, zaudernde Zeugen. Und wissen Sie, das ist für uns Nachgeborene eine Hilfe, das nochmal so zu lesen, weil die Realität der Auferstehung offensichtlich nicht blindlings geglaubt wurde, weil die Realität der Auferstehung sich offensichtlich gegen massive Zweifel erstmal durchsetzen musste. Es gab Widerstand gegen dieses Zeugnis. Und die ersten und wichtigsten Zeugen haben zunächst gezaudert. Sie waren das Gegenteil von leicht entflammbar. Sie waren das Gegenteil von schnell begeistert. Sie waren alles andere als leichtgläubig. Und das zeigt sich auch bei dieser dritten kleinen Szene, die hier geschildert wird in Vers 14. Danach offenbart er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, also er ist immer Jesus, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Das wird auch ausführlicher geschildert in Lukas 24. In Lukas 24, Vers 36 folgende. Können Sie dort alles nochmal nachlesen. Engster Apostelkreis minus Judas Ischariot, deswegen die Elf. Die sind auch so gefangen in sich selbst und können sich überhaupt nicht öffnen für das, was die Augenzeugen ihnen berichten. Und genauso wird es ihnen dann wenige Wochen später auch ergehen. Wann ist ein Zeuge für mich glaubwürdig? Aber dann schon an diesem ersten Sonntagabend kommt es zur entscheidenden Wende. Es wird übrigens nicht gesagt, wo die Elf zusammentreffen. Möglicherweise handelt es sich um dasselbe Haus wie in Apostelgeschichte 1,13. Dann könnte dieses Haus identisch sein mit dem Anwesen der Mutter von Markus. Dort haben sie sich ja in Jerusalem oft getroffen. Wir wissen es nicht genau. Und diese kleine Szenenfolge, die wir hier präsentiert bekommen, die erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber was macht sie? Sie dokumentiert drei eindeutige Begegnungen. Maria Magdalena sagt es den Jüngern. Das zweite, die Emmaus-Jünger. Das dritte, alle Jünger gemeinsam. Und das entspricht genau dem damaligen Zeugenrecht. Man braucht zwei bis bestens drei Zeugen. Genau dem wird diese Zusammenstellung gerecht. Und der rote Faden ist dieses, zwischen diesen drei Begegnungen, ist dieses Zaudern, diese innere Widerständigkeit, die erst durch die Begegnung mit Jesus dann allmählich überwunden wird. Und genau diese Reaktionen haben die Apostel dann später auf ihre Predigten als Augenzeugen auch erfahren. Sie haben gepredigt, haben gesagt, wir haben ihn gesehen, wir sind Zeugen. Und die Leute waren erst sehr verschlossen. Und trotzdem haben sich dann einige geöffnet. Interessant, dass Vers 14 dieses Zaudern als Unglauben bewertet, als einen Mangel an Vertrauen, also Jesus tadelt ihren Unglauben. Und dass Jesus den Zustand als eine Sklerokardia erklärt, als eine Sklerose des Herzens. Was für ein plastisches Bild. Das Herz leidet an Sklerose. Das Hohlorgan leidet an Verhärtung. Und trotzdem, und das ist so interessant, trotzdem bleibt der Herr bei seinem ursprünglichen Plan. Er bleibt bei diesen Zeugen. Jesus zieht jetzt nicht einen Plan B aus der Tasche und sagt, okay, wenn die so begriffsstutzig sind, dann baue ich mir ein neues Team zusammen. Oder in Zukunft arbeite ich nur noch mit Engeln, die sind nicht ganz so zaudernd und widerspenstig. Das sagt der Herr nicht. Sondern er bleibt bei diesem Plan, er bleibt bei diesen Leuten. Er bleibt bei uns. Und darum können wir aus diesem ersten Sachverhalt, aus diesen zaudernden Zeugen für uns persönlich mindestens zwei Ermutigungen ziehen. Die erste Ermutigung ist die, dass die Apostel nicht leichtgläubig waren, sondern kritische Zeugen der Auferstehung. Umso glaubwürdiger sind sie. Und die zweite Ermutigung, ihr Lieben, dass unser manchmaliges Zaudern, und das kennen wir doch auch, für den Herrn kein Hinderungsgrund ist, uns nicht dennoch als seine Zeugen einzusetzen. Du wirst dein eigenes Zaudern wiederfinden in diesen Beispielen und du darfst trotzdem gewiss sein, dass der Herr weitermacht mit dir. Und die Apostel haben ja später auch immer an diesen Sachverhalt erinnert. Denken Sie an diese markante Aussage von Paulus in 2. Korinther 4, Vers 7, wo er zunächst von diesem großartigen Evangelium spricht, das uns anvertraut ist, und dann sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und mit den irdenen Gefäßen meint er sich und seine Mitarbeiter. Wir sind die irdenen Gefäße, ihr Lieben. Wir sind die zaudernden Zeugen. Und der Herr nimmt uns trotzdem. Und dann hat Jesus ja einiges getan, um diese Kluft zwischen der Aufgabe der Jünger und ihrer persönlichen Reife allmählich zu überbrücken. Und so macht das bei uns auch, die Kluft zwischen unserer großen Aufgabe und unserer kleinen Reife. Er hat sie geschult, er hat sie immer wieder versammelt in diesen 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Himmelfahrt wird ja dann hier auch berichtet. Er hat sich mit ihnen getroffen dort in Galiläa am See und bei anderen Gelegenheiten, hat nochmal eine große Mitarbeiterschulung gewissermaßen gemacht, Matthäus 28, mit den mehr als 500 Leuten. Und seit Pfingsten hat er jedem dann einen persönlichen Hauslehrer an die Seite gestellt, der immerzu da ist. Auch wir haben diesen persönlichen Hauslehrer ständig bei uns, den Heiligen Geist. Und dann hat Jesus noch etwas gemacht. Er hat die entstehende Gemeinde zu einem theologischen Trainingscamp ausgebaut. Und das soll die Gemeinde Jesu bis heute sein, ein theologisches Trainingscamp, in dem alle Christen dazu ausgerüstet, ermutigt und ausgebildet werden, diese Wahrheit in die Welt zu treiben. Möge Herr das auch uns immer wieder schenken. Ja, und dadurch wurden langsam aber sicher aus zaudernden Zeugen zupackende Zeugen. Und das macht uns Mut. Und das schlägt uns auch unsere Ausreden aus der Hand, wenn wir manchmal sagen, wir sind so schwach und wir können nicht so gut reden und wir zaudern so. Guck dir das an, die haben auch gezaudert. Und jetzt der zweite Schritt. Im zweiten Schritt zeigt uns dieser programmatische Text, was wir als Zeugen unbedingt weitergeben müssen. Also was die eiserne Ration ist, wie wir unsere Botschaft zuspitzen sollen. Und darum lautet unser zweiter Punkt, zweigeteiltes Ziel. Also erstens zaudernde Zeugen und zweitens zweigeteiltes Ziel. Das sind die Verse 15 und 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Zweigeteiltes Ziel. Wir müssen unseren Zeitgenossen ehrlich ausrichten, dass das Ziel des menschlichen Lebens zweigeteilt ist. Und dass jeder von uns entweder auf der einen Seite enden wird oder auf der anderen. Die Gesamtformulierung erinnert uns ja schon an den klassischen Missionsbefehl aus Matthäus 28. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Und haben Sie gemerkt, hier bei Markus haben wir eine Kurzfassung. Es ist so eine knappe Formel. Überhaupt ist dieser Text teilweise sehr formelhaft. Auf den Punkt gebracht, damit man sich's besser merken kann. Und wir sehen hier, Missionsdienst ist proaktiv. Geht hin in alle Welt. Wartet nicht ab, bis sie auf euch zukommen, bis sie euch vielleicht mal fragen. Wir haben eine Bringeschuld von uns aus. Und deshalb passt die Schlosskuppel von Berlin so gut. Verstehen Sie, die Gemeinde Jesu drängt in Jerusalem von Anfang an in das öffentliche Feld. Die sind nicht in die Katakomben gegangen, sondern sie sind in den Tempel gegangen. Sie haben von Anfang an die Öffentlichkeit gesucht, haben wir auch in unserem Lesungstext Apostelgeschichte 5 gehört. Eben weil sie überzeugt sind, die Christen, wie hat es der Rabbiner so schön gesagt, dass allein Kreuz und Christentum glückselig machen. Ja, davon sind wir überzeugt. Allein Kreuz und Christentum machen selig, glückselig, retten. So ist es. Und darum diese geniale Kombination von Friedrich Wilhelm IV., es ist in keinem anderen das Heil, er ist der einzige Heilbringer. Warum? Weil er auch das letzte Wort hat, weil sich im Namen Jesu Philippa 2 alle beugen müssen. Der hat theologisch Ahnung gehabt, so ist es. Und deswegen strebt die Gemeinde Jesu, geht hin, immer ins öffentliche Feld. Und darum ist die Rede von der Kirche im Dorf eine gute Formulierung. Die Kirche soll im Dorf stehen, sie soll sichtbar sein, möglichst mitten auf dem Marktplatz, mit offenen Türen, damit alle reinkommen können. Und darum sind die Jünger in den ersten Wochen eben viel im Tempel gewesen mit ihren Versammlungen, bis man sie dann irgendwann rausgeschmissen hat. Und darum haben unsere Mitarbeiter in Brandenburg hunderte von Einladungen in die Briefkästen geworfen. Die haben nicht gesagt, ach, wir warten mal, bis die bei uns eine Einladung bestellen, sondern die sind losgegangen und haben das von sich aus gemacht. Und darum haben wir unseren Flyer produziert und über unsere Homepage gedownloadet und versuchen ihn so weit wie möglich zu verbreiten. Geht hin, das ist proaktiv. Und dann ist der Missionsbefehl aber auch natürlich inklusiv. Geht hin in alle Welt und verkündet es der gesamten Schöpfung. Und Vers 20, machen die es dann endlich? Da steht hier, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Das ist inklusiv. Alle Welt, gesamte Schöpfung, überall, ohne Einschränkung. Und hier in unserem Vers 15, da stehen große Worte. Für Welt steht Kosmos. Die gesamte Welt, die gesamte gottlose Welt ist hier umfasst. Und für Schöpfung, da steht Ktisis. Also alles, was Gott geschaffen hat, meint die gesamte Menschheit. Franz von Assisi hat aus dem Begriff Schöpfung gefolgt, man müsse auch der Tierwelt predigen. Und er hat dann so eine Predigt gehalten: Ihr Schwalben, meine Schwestern, es ist jetzt Zeit, dass ich spreche. Ihr habt genug geredet, hört das Wort des Herrn und sei still, bis die Predigt vorüber ist. Und ein Ordensbruder, der Antonius von Padua, hat dann auch den Fischen gepredigt. Die haben dann noch weniger Widerrede einlegen können. Ja, aber das ist hier eindeutig nicht gemeint, wenn gesagt ist, Predigt der ganzen Schöpfung. Das sieht man an dem Inhalt dieser Predigt, das heißt der gesamten Menschheit. Und dennoch ist die gesamte Schöpfung indirekt mit betroffen. Überlegen Sie mal. Beim Sündenfall wurde ja nicht nur der Mensch sterblich, sondern auch die gesamte Schöpfung. Und Gott selbst hat ja diese Konsequenzen damals verfügt, was Paulus in Römer 8 schreibt, dass wir mit unserer Schuld die ganze Schöpfung mit reingerissen haben. Römer 8, Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, auch die Verknechtung der Schöpfung ist nicht für ewig gedacht. Auch sie soll befreit werden. Auch die außermenschliche Schöpfung wird einmal frei werden von den Folgen des Sündenfalls. Frei von Vergänglichkeit, frei von Zerstörung, frei von Feindschaft. Und deshalb ist es für die gesamte Schöpfung gut, wenn der Mensch erlöst wird. Für die gesamte Schöpfung ist es gut. Und insofern hat das Evangelium indirekt Auswirkungen auf die Schöpfung. Aber im Fokus steht eindeutig der Mensch, der einzelne Mensch. Denn nur der einzelne Mensch ist von Gott als sein Ebenbild geschaffen worden. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Nur der einzelne Mensch ist verantwortlich seinem Schöpfer gegenüber. Ein Hund kann seinem Schöpfer gegenüber nicht verantwortlich sein und ein Baum auch nicht, aber ein Mensch. Und nur der Mensch ist zu einer verantwortlichen Entscheidung gerufen, wie in Vers 16 steht: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt. Und hier dieser Vers 16 zeigt uns nochmal, worin das Evangelium eigentlich besteht, zu dessen Verkündigung wir in Vers 15 aufgefordert werden. Mission ist nicht nur proaktiv und inklusiv, dass sie alle einschließt, sondern Mission ist natürlich auch höchst exklusiv. Exklusiv, na klar, es gibt ein klares Drinnen und ein deutliches Draußen. Die einen werden gerettet und die anderen werden verdammt. Und deshalb läuft die Botschaft der Mission auf dieses zweigeteilte Ziel zu. Das ist ja unser zweiter Punkt. Und hier steht beide Male bei wird gerettet werden und wird verdammt werden ein klares Futur von der Grammatik her. Das wird so kommen. Gott wird das so machen. Das weist voraus auf das Gericht Gottes. Futur. Aber die Entscheidung kann schon jetzt fallen. Wenn ein Mensch sich zu dem lebendigen Gott flüchtet und den einzigen Rettungsweg ergreift, sich zu dem einzigen Rettungsanker flüchtet, den der Herr uns in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt hat, weil er die für uns verdiente Strafe auf sich genommen hat, durch seinen stellvertretenden Tod dort am Kreuz. Und darum darf Mission dieses zweigeteilte Ziel nicht verschweigen, wenn sie Mission sein will. Und wir haben das in unserer Broschüre hier zu den schwierigen Zeiten dadurch versucht deutlich zu machen, dass wir auf Seite 5 geschrieben haben: Gib zu, dass du Jesus und seine Vergebung brauchst. Alles ist geschenkt. Und dann kommt der Satz: Die Alternative zum Himmel mit Gott wäre die Hölle ohne Gott. Aber genau davor sollen wir bewahrt gerettet werden. Und deshalb die starke Nachricht als dringende Einladung zum Glauben an Jesus Christus. Ein zweigeteiltes Ziel. Und auch die Taufe wird noch im Nebensatz mit erwähnt. Haben Sie gesehen? Allerdings wird zugleich deutlich gemacht, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist. Da steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und wir wissen, dass Jesus dem einen Verbrecher am Kreuz, der sich noch bekehrt hat, die Rettung zugesprochen hat, auch wenn er nicht mehr getauft werden konnte dort am Kreuz. Umgekehrt hilft jemand, der getauft ist, seine Taufe nichts, wenn er nicht an Jesus glaubt. Und deswegen sagen wir ja bei Taufen oftmals dazu, wenn wir diesen Vers zitieren: Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, Klammer auf, selbst wenn er getauft sein sollte, Klammer zu, der wird verdammt werden. was die christliche Taufe im Einzelnen bedeutet. Das wird dann erst von den Aposteln in ihren Predigten und Briefen später weiter entfaltet. Sie wissen, eine der nächsten Stellen ist dann schon Apostelgeschichte 2, wo Petrus den Menschen zuruft, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt diese Verheißung und euren Kindern und all die ferne sind, so viel der Herr hinzurufen wird. Da sagt Petrus nicht, dass den Leuten durch die Taufe die Sünden vergeben werden, sondern vom Zusammenhang wird klar, dass die Taufe bekräftigt, Gott vergibt Sünden. Gott wäscht Sünde ab für den, der sich zu Jesus Christus, seinem Sohn, als einzigen Retter wendet. Also nochmal, Markus 16 macht erstmal deutlich, dass die Taufe nicht rettet und dass eine fehlende Taufe nicht verdammt. Und in der Missionssituation, bei der ersten Generation, ist es dann immer so, dass die Bekehrten getauft werden. Vorher nie etwas gehört von der christlichen Botschaft, dann bekehren sich die Ersten und lassen sich taufen. Theologisch spannend wird es dann ab der zweiten Generation. Wie geht es dann weiter? Aber das steht nicht mehr in Markus 16. Stattdessen aber steht hier in diesem langen Schluss von Markus 16, und dazu kommen wir jetzt zum Schluss, stehen hier noch die Verse 17 bis 20. Und vielleicht sitzen einige schon auf der Kante ihres Stuhls und warten drauf, was denn nun mit diesen Versen sei. Und die haben wir uns für den dritten Punkt unserer Predigt aufgespart, also für den Schluss. Auch da geht es nochmal um Ermutigung zur Mission. Also erstens hatten wir gesehen, es sind zaudernde Zeugen. Zweitens, was diese zaudernden Zeugen ihren Zeitgenossen vor Augen halten, ist ein zweigeteiltes Ziel, gerettet oder verdammt. Und das dritte und letzte, was hier zur Mission gehört, sind zeitgemäße Zeichen. Das ist das dritte und letzte, zeitgemäße Zeichen. Verse 17 bis 20. Die haben es jetzt nochmal in sich. Schneiden Sie sich noch einmal an. Also, was haben diese Zeichen mit Mission zu tun, fragen wir zunächst. Und da wird ganz klar gesagt in Vers 17 und Vers 20, dass sie die Mission begleiten. Ja, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und dann steht es in Vers 20 noch einmal, und der Herr bekräftigt das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das sind im Griechischen zwei ähnliche Worte. Das in 17 kann man übersetzen, die Zeichen werden nachfolgen. Und das in 20 kann man wörtlich übersetzen, die Zeichen werden mitfolgen, aber liegt ganz nah beieinander. Und jetzt fragen wir, warum? Warum werden die Zeichen das begleiten? Und inwiefern? Und ist das nötig? Spricht die Verkündigung nicht für sich selbst? Genügt nicht die Ausrichtung des Wortes Gottes? Sollte man Vers 15 vielleicht noch ergänzen? Er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Schöpfung und tut auch Wunder? Steht da nicht, so ist das immer wieder behauptet worden. Die Leute meines Jahrgangs werden sich noch daran erinnern, sofern sie damals schon in der christlichen Szene waren, an die Forderung von John Wimber. In den 80er Jahren, 1986, erschien sein Buch zusammen mit Kevin Springer herausgegeben, Power Evangelism. Und dann auch in deutscher Übersetzung mit einem Vorwort von Wolfram Kopfermann, Vollmächtige Evangelisation, Zeichen und Wunder heute, 1987. So, und darin wurde die These vertreten, unsere Zeitgenossen sind so säkular, gewissermaßen zu und verschlossen gegenüber dem Evangelium, dass das Wort nicht genügt. Wir müssen die Evangelisation durch Wunder einläuten. Und wenn dann irgendwas Spektakuläres vor ihren Augen passiert, wenn dann die Post abgeht, dann sind sie bereit hinzuhören und dann können wir das Evangelium sagen. So etwa war, grob zusammengefasst, die Argumentation von John Wimber, und viele in Deutschland sind damals auf diesen Zug gesprungen. Ich meine, wenn wir das so lesen, lassen Sie es uns nochmal lesen. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Und dann ist noch von der Himmelfahrt die Rede. Ja, was heißt das jetzt für unseren nächsten evangelistischen Gottesdienst? Sollten wir bei unserem nächsten evangelistischen Gottesdienst vielleicht ein paar Giftschlangen aus dem Zoo Hannover kommen lassen? Und die hier in so einen Käfig packen und dann an der entsprechenden Stelle der Predigt mal kurz das Ganze lüften und dann machen wir hier mal eine kleine Schlangenbeschwörung. Das machen ja Leute, also der Pfingstprediger Jamie Coots in den USA zum Beispiel hat das 20 Jahre lang gemacht, bis er 2014 in Middlesbrough von einer Klapperschlange in die Hand gebissen wurde und er weigerte sich, medizinische Betreuung in Anspruch zu nehmen, weil er sich hier auch unter anderem auf Markus 16 ja gestützt hat, wie er meinte, und er starb daran. Wie sind diese letzten Verse zu verstehen? Also, wir müssen genau hingucken. Bei diesen genannten Zeichen handelt es sich ja um spektakuläre Wundertaten, die eine übernatürliche Wirkung erforderlich machen. Also Dämonen austreiben zum Beispiel, Apostelgeschichte 16, ich habe Ihnen das dazu geschrieben, Beispieltexte. Apostelgeschichte 16, Vers 18, Paulus wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren, hervor aus derselben Stunde. In neuen Sprachen reden, haben wir gesehen, zu Pfingsten. Die Jünger reden plötzlich in Fremdsprachen, die sie nie gelernt haben. Und die Menschen aus aller Herren Länder können sie jeweils in ihrer eigenen Sprache, Arabisch, wie auch immer, verstehen, koptisch, Schlangen aufheben ohne Gefährdung. Da gibt es diese Szene aus Apostelgeschichte 28, wo Paulus da beim Gefangenentransport auf der Insel ankommt und einen Haufen Reisig zusammenrafft und plötzlich kommt infolge der Hitze eine Otter raus und beißt ihn in die Hand. Ja, der wurde auch in die Hand gebissen. Und die Leute sehen das und sagen, jetzt fällt er gleich tot um. Und was macht Paulus? Einmal locker schmeißt er das Vieh weg. Und alle warten, was kommt? Und es kommt nichts. Und dann haben sie erst gesagt, er wird bestimmt von Gott bestraft. Und jetzt haben sie gesagt, er ist ein Gott. Denn sonst hätte ihm die Schlange den Todesstoß versetzen müssen. Oder denken Sie an die Handauflegung. Haben wir gehört in der Lesung, Apostelgeschichte 5,12. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Nur für das Gifttrinken haben wir keine Parallele. Da gibt es nur eine Geschichte, die Eusebius erzählt über den Justus Barsabbas. Das ist der, der in Apostelgeschichte 1 erwähnt wird, der soll Gift getrunken haben, ohne dass es ihm geschadet hätte, steht aber nicht in der Bibel. Die entscheidende Frage aber ist jetzt folgende. Wer hat diese Zeichen und Wunder vollbracht? Wer soll sie vollbringen? Wenn es nach John Wimber ging und damals auch nach Wolfram Kopfermann, der später seine Position dazu etwas geändert hat leicht, dann müsste das heute so geschehen. Zeichen und Wunder heute, war der Untertitel der deutschen Übersetzung. Und natürlich hat man auch auf unseren Vers 17 verwiesen, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Wir haben gesagt, warum ist er gläubig geworden? Also werden euch auch diese Zeichen begleiten. Und ich sage Ihnen mal so, wenn es zu diesem Thema nur diesen Vers 17 gäbe, dann müssten wir das wirklich so verstehen. Müssen wir verstehen, die gläubig geworden sind, die werden diese Zeichen erleben. Dann könnten wir es gar nicht anders deuten. Allerdings, wenn Sie mal zu Vers 20 schauen, liest sich das schon nicht mehr wie eine allgemeine Aufforderung, sondern wie ein Rückblick. Sie aber, nämlich die Apostel, gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Und jetzt merken Sie die Parallele zu Hebräer 2, Vers 3 bis 4. Die steht da drunter. Diese Errettung wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, also durch Jesus, und ist dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, nämlich den Aposteln, wobei Gott, der Vater, sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Haben Sie es gesehen? Der Herr hat das Heil verkündigt, Jesus selbst. Dann wurde es bekräftigt durch die autorisierten Zeugen, nämlich durch die Apostel. Und das alles wurde durch den Dritten, nämlich durch Gott, den Vater, bestätigt, der diesen Dienst mitbezeugte durch Zeichen, Wunder und Krafttaten. Es ging aus von Jesus, die Apostel haben es bestätigt und der Vater hat mitgewirkt und diese Zeichen geschehen lassen. Was geschieht hier? Hebräer 2, genauso wie unser Vers 20, richtet den Blick zurück auf eine besondere heilsgeschichtliche Situation. Ganz eindeutig. Hier ist nicht die Rede davon, dass Wunder auch in späteren Zeiten die Verkündigung des Evangeliums begleiten werden. Und ich denke, Sie haben gemerkt, man kann diese Frage nur klären, wenn man den gesamten biblischen Zusammenhang erhebt. Und dann stellt man fest, dass diese Begriffe Zeichen und Wunder oder Zeichen, Wunder und Krafttaten oder einfach nur Zeichen, dass die häufiger auftauchen. Das ist wie ein feststehender Fachbegriff, wie ein Terminus technicus. Ich habe vor etlichen Jahren diesen Befund mal zusammengestellt und Sie können das einfach und schnell abrufen über meine persönliche Homepage. Das finden Sie unter dem Bonusmaterial zur heutigen Predigt. Da sind auch Vorarbeiten von Benedikt Peters mit eingeflossen. Da haben Sie sozusagen den Befund zusammengestellt. Hier das Ergebnis in Kurzfassung, weil wir das Ergebnis brauchen, um diese Verse zu verstehen. Die Zeichen und Wunder des Neuen Testaments hatten eine klare Funktion, eine klare Aufgabe. Sie beglaubigten Jesus als den von Gott gesandten Messias. Sie bekräftigten seine Autorität. Der Messias musste diese Wunder tun. Und sie beglaubigten die neue Offenbarung und die apostolischen Zeugen, also die Botschafter, durch die Gott uns das schriftliche Dokument des Neuen Testaments schenkte. Also diese Zeichen und Wunder beglaubigten den Messias selbst und sie beglaubigten die neue Offenbarung und jene Botschafter, die diese Offenbarung zum Abschluss bringen mussten, die eine besondere Verantwortungslast zu tragen hatten und deren Autorität auch für alle Nachkommenden besonders wichtig war. Und deshalb, und das können Sie nachprüfen, deshalb ist die Wundertätigkeit innerhalb des Neuen Testaments auch auf Jesus und einen kleinen Kreis seiner Nachfolger beschränkt. Man redet manchmal so oberflächlich von der wundertätigen Gemeinde, von der wundertätigen Urgemeinde. Es gab keine wundertätige Urgemeinde. Können Sie lange suchen. Es gab wundertätige Apostel. Es gab einige, die daran teil hatten aus deren unmittelbarem Umfeld. Aber das war es auch schon. Und diese wenigen, wie der Messias selbst und die Boten, mussten besonders beglaubigt werden, weil sie die ersten Träger der Christusbotschaft waren. Weil es auf das, was sie weitergeben würden, ankommen würde für alle folgenden Jahrhunderte. Schauen Sie, deshalb werden die Wundertaten auch Zeichen der Apostel genannt. Römer 15, Vers 19 oder 2. Korinther 12, Vers 12. Paulus sagt, durch mich sind unter euch die Zeichen der Apostel geschehen. Was zeigt, dass ich ein autorisierter Apostel bin? Jetzt überlegen Sie mal, hätten alle diese Zeichen und Wunder getan, hätten die keinen autorisieren können. Es mussten die autorisiert werden, die diese besondere Last trugen. Und schließlich haben die Wunder Jesu auch nochmal unterstrichen, seine Verkündigung und einen Vorgeschmack davon gegeben, wie es in seinem herrlichen Reich auf ewig dann sein wird, wenn es keine Krankheit mehr gibt, wenn es nur noch die vollkommene Fülle geben wird. Der Theologe Benjamin Warfield hat Jesu Wundertätigkeit so auf den Punkt gebracht. Er schreibt, als unser Herr vom Himmel auf die Erde kam, brachte er den Himmel mit. Die Zeichen, die seinen Dienst begleiteten, waren nur die wehenden Wolken von Herrlichkeit, die er vom Himmel mitbrachte, der sein eigentliches Zuhause ist. Die Zahl der Wunder, die Jesus vollbracht hat, kann man gar nicht überschätzen. Zitat Ende. Und dann haben die Apostel weitergemacht. Überlegen Sie mal, das ging so weit, wir haben das ja gehört in Apostelgeschichte 5, dass die Leute schon wollten, dass nur der Schatten von Petrus auf sie fallen würde. Was meinen Sie, was da los gewesen ist? Das waren nicht so mühsame Wunderveranstaltungen, wo die mal ein bisschen ein Bein gezogen haben, bis es vermeintlich ein bisschen länger wurde oder so. Sondern das waren ganz offenkundige, krasse, übernatürliche, eindeutige Wunder, die keiner mehr bestreiten und bezweifeln konnte. Und noch etwas ist interessant, und das müssen Sie in der Apostelgeschichte mal nachverfolgen, dass die Zeichen und Wunder und auch die spektakulären Krankenheilungen bereits innerhalb des Neuen Testaments deutlich zurückgehen, schon innerhalb des Neuen Testaments. Selbst die Apostel, die ja in besonderer Weise durch diese Zeichen beglaubigt waren, konnten sie nicht jederzeit vollführen. Und Paulus musste einen Mitarbeiter mal krank zurücklassen. Ne? 2 Timotheus 4,20, Trophimus ließ sich in Milet krank zurück. Ja, Paulus, hattest du nicht ständig hier deine Wunderkraft zur Verfügung? Offensichtlich nicht mehr. Ja? Und dieses allmähliche Verschwinden der Zeichen und Wunder ist biblisch völlig logisch, denn nach der apostolischen Zeit sind sie nicht mehr nötig, ihre Aufgabe ist erfüllt, das Neue Testament ist endgültig offenbart, es ist vollständig aufgeschrieben, Kanonprozess haben wir ja gesehen am Donnerstag, und das sollte die Träger durch die Wundertaten letztlich beglaubigen. Das haben sie getan. Und deshalb halten Sie das bitte fest. Diese letzten vier Verse des langen Markus-Schlusses, wer immer sie geschrieben hat, sind keine allgemeinen Anweisungen für Christen heute, sondern sie galten ganz eindeutig den Aposteln und ihrem begrenzten Umfeld für eine begrenzte Zeit. Und darum nennen wir sie zeitgemäße Zeichen. Sie waren ihrer Zeit gemäß und darum auch zeitlich begrenzt. Und wir haben weder eine vergleichbare Aufgabe noch eine vergleichbare Autorität wie die Apostel, die am Donnerstag dabei gewesen sind. Erinnern sich noch an das Zitat von Ignatius, 115, der Kirchenvater, der sagt, wir sind keine Apostel mehr. Wir können keine Befehle geben. Die Apostel konnten es. Da war diese Grenze schon längst vollzogen. Wir leben in einer anderen Epoche der Heilsgeschichte, liebe Geschwister. Und darum sind uns diese Wunder nicht zur Nachahmung empfohlen, Und darum ist uns nicht die Kraft des Krankenheilens verheißen, sondern unsere Aufgabe ist, siehe Jakobus 5, das Gebet. Das Gebet. Und Gott, der immer derselbe ist, aber nicht in allen Zeiten auf dieselbe Weise handelt, wird dann das tun, was richtig ist. Allerdings, dürfen wir nicht vergessen, hat der Herr Jesus für die Endphase der Weltgeschichte angekündigt, dass es dann nochmal eine Wunderbewegung im größeren Stil geben wird. Endphase. Matthäus 24, 24. Oder 2. Thessalonicher 2, Vers 9, sagt Paulus. Aber was ist dann mit diesen Wundern in dieser Endphase? Diese Wunder stehen dann im Dienst des Antichristen. Und die Bibel sagt deutlich, Matthäus 24, 24, diese Wunder werden dann der Verführungsbotschaft des Antichristen den Weg bereiten. Der Teufel äfft Gottes Vorgehen immer wieder mal nach. Und so macht das auch hier. Und deswegen sollten wir sehr wachsam sein und sehr vorsichtig gegenüber allen Bewegungen, die von sich behaupten, sie könnten heute in der Kraft Gottes geheimnisvolle und spektakuläre Wundertaten präsentieren. Da sollten wir ausgesprochen vorsichtig sein. Und der Herr Jesus hat es ja in der Bergpredigt auch gesagt, es werden viele zu mir kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Und ich werde sagen, ich habe euch nicht gekannt. Letzte Frage zum Schluss. Gibt es auch Zeichen, die für unsere Zeit, für im Sommer 2020 zeitgemäß sind? Habe ich mich natürlich gefragt zum Schluss. Vers 17 ist ja von denen die Rede, die gläubig geworden sind. Was ist mit denen, die heute gläubig geworden sind? Gibt es da einen Hinweis? Ich habe mich so gefreut, mit Gottes Hilfe diesen Hinweis gefunden zu haben, nämlich in Titus 3. Titus 3, Vers 8. Da ist auch von denen die Rede, welche eben in der nachapostolischen Zeit an Gott gläubig wurden. Genau wie in Vers 17. Dort findet sich das gleiche Verb wie in Vers 17. Es ist ein Partizip wie in Vers 17. Nur eine leicht andere Zeitform, aber das spielt da keine Rolle. Das gleiche Verb. Beides mal ein Partizip, die gläubig geworden sind. Und jetzt schauen wir mal, was steht in unserem Vers 17. Die Zeichen aber werden denen nachfolgen, die gläubig geworden sind. Und von welchen Zeichen ist hier in Titus 3 die Rede? Glaubwürdig ist das Wort, sagt Paulus, Titus 3, Vers 8. Und ich will, dass du dies mit einem Nachdruck lehrst. Damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Jetzt haben wir es. Gute Werke. Die zeitgemäßen Zeichen derer, die jetzt zum Glauben kommen, sind gute Werke. Sie müssen wissen, der Titusbrief ist ein evangelistisches Manifest. Also der Titusbrief ist das Handbuch für Evangelisation auf Kreta und Rhodos und überall. Das ist ja nach Kreta gegangen, dieses Schreiben. Aber trotzdem redet Paulus ganz viel von guten Werken in dieser kurzen Epistel. Ich glaube, in den 3 Kapiteln 6-mal. Warum? Weil das die zeitgemäßen Zeichen derer sind, die gläubig geworden sind. Die haben eine wichtige Funktion. Was sollen nämlich die guten Werke tun? Die guten Werke sollen unsere Verkündigung begleiten. Und genauso könnte man hier sagen, sie aber gingen hinaus und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen der guten Werke. Das sind unsere zeitgemäßen Zeichen. Denken Sie daran, das hat der Herr Jesus in der Bergpredigt schon gesagt, Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Warum ist das so wichtig, dass wir den Leuten Gutes tun? Warum ist das so wichtig? Weil sie dadurch sehen, dass wir es ernst und gut meinen. Weil das wichtig ist für unsere Glaubwürdigkeit. Und deswegen lasst uns darauf bedacht sein, gute Werke zu tun. Nicht verkrampft. Hier Vers 20 macht ja deutlich, dass Gott ihnen die Zeichen schenken musste. Gott muss uns unsere Zeichen auch schenken. Dass wir liebevoll mit unserem Nachbarn umgehen können. Dass wir geduldig uns verhalten gegenüber unserem Arbeitgeber oder unserem Arbeitnehmer. Dass wir in unserem Wohnblock nicht diejenigen sind, die immer meckern und die mit keinem klarkommen. Dass wir nicht bekannt sind als die großen Egoisten, die immer für sich das schönste Stückchen rausschneiden. Und selbst den vordersten Platz in der Schlange sich irgendwie freikämpfen mit ihren Ellenbogen. Gute Werke. Das sind die Zeichen, die der Herr von uns haben will. Damit kommen wir zum Schluss. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, liebe Geschwister, dass wir in diesen speziellen Versen 9 bis 20 doch eine Botschaft gefunden haben. Eine Botschaft, die uns für unseren täglichen Missionsauftrag ermutigen. will. Das Erste, was wir gesehen haben, zaudernde Zeugen, das sind wir auch oft. Aber der Herr hat mit diesen zaudernden Zeugen die Welt auf den Kopf gestellt. Denn er hat ihnen diese Botschaft gegeben, zweigeteiltes Ziel, gerettet oder verloren. Für ewig gerettet, für ewig verloren. Und er hat das Ganze unterstützt durch zeitgemäße Zeichen. Spektakulär bei den Aposteln, ziemlich normal bei uns. Gute Werke, um die wir den Herrn bitten dürfen. Wissen Sie, damit unser Leben trotz aller unserer Macken, die wir ja alle haben, jeder seine, damit unser Leben das Evangelium nicht verdunkelt, sondern dass unsere Zeitgenossen zugeben müssen, Mensch, die sind doch eigentlich ganz glaubwürdig, diese Leute. Ist ja, sagen wir nicht so gerne, aber eigentlich sind die ganz glaubwürdig. Die sind nicht so übel, diese Leute. Ach, wenn der Herr das uns doch schenken würde. Dass unser Leben so von ihm durchleuchtet und erleuchtet wird, dass es unseren Zeitgenossen hilft. Und dann dürfen wir gespannt und proaktiv austesten, welche Türen der Herr uns und seiner Botschaft aufschließen wird. Meine Frau und mich hat sehr ermutigt, was Missionare aus Italien geschrieben haben, die wir von gemeinsamen Tagungen kennen und die zurzeit in San Sepolcro, also in der Toskana, unter ganz komplizierten Bedingungen Gott dienen wollen. Und sie haben Folgendes geschrieben, man hätte ihnen gesagt, Kinder und Hunde sind die besten Türöffner für Kontakte. Nun ja, wir haben weder das eine noch das andere. Herr, du weißt, dass wir auch keine normale Arbeitsstelle haben als Missionare, wo wir Kollegen kennenlernen. Du weißt, dass wir niemals auf dem Spielplatz oder in der Schule Kontakte knüpfen können, aber du bist doch der Gott des Unmöglichen, zeig uns das. Und als sie so beteten, kam die Stadt auf sie zu und sagte, könnt ihr nicht Sprachunterricht geben? Sprachunterricht auf Englisch und auf Deutsch. Sie haben das noch nie gemacht, aber sie haben gesagt, wir versuchen es. Und die Frau schreibt, auch beim Bäcker ging es mir so. Die eine Verkäuferin war immer sehr freundlich. Und nach einigen kurzen Gesprächen zwischen Brot raussuchen und bezahlen, erfuhr ich, dass sie zwei Töchter hatte. Wie alt bist du eigentlich, fragte ich sie dann irgendwann. Und siehe da, sie ist derselbe Jahrgang wie ich. Das war der Anknüpfungspunkt. Zwei Wochen später saßen wir schon bei einer Tasse Espresso zusammen. Und heute kommen ihre Mädels in meine evangelistische Mädchengruppe. Bei meinem Mann war es so, er liebt Fotografie. Und nun gibt es einen Fotoclub in San Sepolcro und er ist dort Mitglied geworden, dann auch schon bald in den Vorstand gewählt. Wie viele Möglichkeiten hatte er schon dort Zeugnis zu geben? Manchmal backe ich einfach Muffins oder etwas Herzhaftes, das er dann mit zu den Treffen nimmt und wir laden die Leute zum Essen zu uns nach Hause ein. Was für eine tolle Möglichkeit, vor dem Essen dem Herrn zu danken und von unserem Glauben Zeugnis zu geben. Und auch unsere Nachbarn sind mir immer wieder ein Anliegen. Schau dich um, wie viele Türen da sind, hinter denen sich Schicksale verbergen. In der Adventszeit backe ich Plätzchen, die wir zusammen mit einem evangelistischen Kalender unseren Nachbarn bringen. Eine Frau fing an zu weinen, da sie noch nie ihren Nachbar besucht, geschweige denn ihr etwas geschenkt hätte. Und hinter einer anderen Tür lebt eine 90-jährige, total vereinsamte Dame. Wie viele Nachmittage habe ich seit diesem ersten Kontakt schon bei meiner adoptierten Oma verbringen können? Verstehen Sie, das meint Mission. Dass wir fragen, wo sind die Menschen, zu denen der Herr uns führen will? Wo sind die Türen, an die wir anklopfen sollen? Und zu einem solchen Leben wollen uns diese Verse ermutigen. Mission ist ja kein künstliches Konzept, sondern Mission erwächst aus dem Verlangen, dass unsere Zeitgenossen Jesus brauchen, dass unsere Zeitgenossen doch Jesus kennenlernen sollen. Und unser Herr, der findet immer wieder Wege, sein Kreuz in dieser Welt sichtbar zu machen. Sei es in einer toskanischen Kleinstadt oder in 70 Meter Höhe mitten in einer gottlosen Metropole wie Berlin. Ein nachdenklicher Journalist, Andreas Lombard, schrieb jetzt über die politischen Versuche, die Kuppel mit dem Kreuz doch noch zu verhindern. Und er freute sich, dass sie es nicht geschafft haben. Er schrieb dann, bei der Einweihung neulich gab es keine sichtbaren Repräsentanten von Staat und Kirche. Es gab keine Reden, kein Salut und Feuerwerk und erst recht keinen Gottesdienst. Aber all der Unwille hat nichts genützt. Schloss und Kreuz haben keine Lust, aus Berlin zu verschwinden. Und er fügt hinzu, die Frage ist, was diese Heilung einer großen architektonischen, geschichtlichen und seelischen Wunde gegen alle Widerstände für unsere Zukunft bedeutet. Die Frage ist, was diese Heilung einer großen architektonischen, geschichtlichen und seelischen Wunde gegen alle Widerstände für unsere Zukunft bedeutet. Ich werde dem Journalisten in den nächsten Tagen danken. Und ich werde ihm dann schreiben, dass die größte seelische Wunde nur der eine heilen kann, auf den diese Kuppel hinweist. Der eine, von dem der Text unter der Kuppel Zeugnis gibt. Es ist kein anderer Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu zur Ehre des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Und über unsere Zukunft entscheidet nur er. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du deine Leute in jede Zeit hineinschickst. Und du hast deine Apostel damals mit dieser speziellen Aufgabe losgeschickt und hast darüber gewacht, dass sie dein Wort irrtumslos aufgeschrieben und festgehalten haben. Herr, und uns schickst du in unsere Zeit. Und du weißt, dass wir manchmal auch zaudern und da bitten wir dich um Vergebung. Aber lass aus dem Zaudern wirklich ein fröhliches Zupacken werden, Herr. Und schenk uns immer wieder die Klarheit, dass wir den Menschen in Liebe dieses zweigeteilte Ziel vor Augen stellen dürfen. Ja, und bitte hilf uns, dass wir glaubwürdig leben, Herr. Wir wissen, wir machen noch manche Fehler. Und es gibt immer wieder Dinge, für die wir uns entschuldigen müssen. Aber danke, dass du doch so an unserem Leben wirken willst, dass es deine Botschaft nicht durchstreicht, sondern unterstreicht. Und darum wollen wir dich bitten, Herr. Öffne uns die Türen und lass uns mutig anklopfen. Und hab Dank, dass über allem dein Name gelobt und gepriesen wird. Du bist der Herr und vor dir müssen sich alle beugen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.